SWR 2 Forum.
Alle mal hinhören. Wie wirkt die menschliche Stimme? Am Mikrofon ist Ursula Nusser. Sie wirkt meist unbewusst, aber sie hat einen großen Einfluss darauf, wie wir wahrgenommen werden. Tiefe Stimmen, heißt es, klingen kompetenter, schaffen Autorität. Wer bei Bewerbungsgesprächen oder Teambesprechungen überzeugen will, braucht eine volle, gut sitzende, authentisch klingende Stimme. Und so erstaunt es wenig, dass Stimmtraining inzwischen Teil der Selbstoptimierung ist. Aber wie sehr lässt sich die Stimme verändern? Was verrät sie über die Persönlichkeit eines Menschen? Und gibt es sie wirklich, die sogenannte authentische Stimme? Darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum. Meine Gäste, Professorin Kerstin Kipp, sie ist Sprechwissenschaftlerin und Psychologin und lehrt an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Jürgen Lingmann, er ist Schauspieler, Regisseur und Schauspiellehrer. Und Melanie Hanselmann, sie ist Atemsprech- und Stimmlehrerin und sie ist Sprecherzieherin. Frau Hanselmann, wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist die Wirkung der Stimme, so groß wie das Aussehen eines Menschen?
Gute Frage. Es gibt ja verschiedene Wahrnehmungskanäle. Manche gehen eher aufs Äußere. Wie wirkt eine Person? Wie aufrecht ist sie? Und andere gehen eher auf den Klang der Stimme. Aber natürlich schwingt es immer mit, auch wenn Leute nicht beschreiben können, warum eine Person so wirkt. So ist es doch auch, dass die Stimme einen großen Einfluss hat.
Frau Kipp, wir werden ja im Moment von unseren Hörerinnen und Hörern nur durch die Stimme wahrgenommen. Da spielt die Stimme natürlich eine dominierende Rolle. Aber wie schätzen Sie das ein? Stimme und Aussehen, in welchem Verhältnis steht das?
Ja, also wenn man da in die Wissenschaft reinguckt, dann findet man schon, Stimme erkennt man gut. Die ist sehr individuell, daran erkennen wir Menschen. So ähnlich wie mit dem Gesicht, so kann man sich das vorstellen. Es ist allerdings so, dass wir Gesichter noch besser erkennen können als die Stimme. Also es gibt eine Studie von belgischen und englischen Forschern, die gezeigt haben, das Erkennen einer Stimme ist ungefähr so gut wie das Erkennen von einem leicht verschwommenen Gesicht. Das heißt schon sehr individuell, aber wir müssen doch etwas genauer hingucken. Wir sind doch eher visuelle Menschen.
Herr Lingmann, Sie sind Schauspieler. Man sieht und hört Sie auf der Bühne. Wie wichtig ist Ihnen die Stimme?
Ja, natürlich ist die Stimme wichtig. Nochmal zu dem Aussehen. Das ist ja verrückt. Also ich meine, es gibt kleine Menschen, die eine Wahnsinnsstimme haben, ein Wahnsinnsvolumen haben, wo man denkt, passt das zusammen oder passt das nicht zusammen, wenn ich ihn auf der Bühne sehe, diesen Menschen. Dann verblüffen mich Menschen mit so einer großen Stimme, auch im Schauspielbereich.
Wenn man eine Stimme hört, zum Beispiel am Telefon oder auch im Radio, im Callcenter, man macht sich ja immer ein Bild davon, wie dieser Mensch möglicherweise aussieht. Und oft trifft man ja so einen Menschen, mit dem man telefoniert hat. Und dann passt das oft ja überhaupt nicht zusammen.
Ne? Ja, wir sind natürlich auch geprägt durch Personen, die wir kennen. Da erinnern uns Stimmen auch an Leute. Und dann ist es öfter so, dass eben hohe Stimmen eher für jüngere Menschen wahrgenommen werden und tiefe Stimmen eher älter wahrgenommen werden. Liegt einfach daran, dass Kinderstimmen durchweg hoch sind und wenn man eher Erfahrung sammelt, wenn man älter wird, Stimmen eher tiefer werden. Und dadurch ist eben auch so ein Klangeindruck schon vorgeprägt.
Ja, aber man hat es uns ja schon gesagt, Herr Lingmann, das kann der kleine Mann, ja, der eine wohltönende
oder
die kleine Frau eine wohltönende, volle Stimme hat.
Das ist verblüffend. Manchmal von Natur gegeben, meistens, behaupte ich, jedenfalls, ich habe ja eben von der Bühne gesprochen, sind das sehr wohl trainierte Stimmen.
Die dann auch ihr ganzes Volumen ausschöpfen können.
Ja, natürlich. Die Melanie sitzt ja hier, Sprecherzieher, die die Ausbildung eines Schauspielers eine Zeit lang begleiten. Und dazu gehören eben genau so eine Übungen, auf einer Bühne leise zu sprechen und trotzdem in der 15. Reihe sehr gut verstanden zu werden. Und das sind natürlich ganz spezielle Übungen. Ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel Resonanzübungen. Ich bringe meinen Körper in Resonanz. Ja, wenn Sie sich die Hände mal so vors Gesicht halten und da hineinsummen, das kann der Zuhörer ja auch mal machen, die Hände wie in eine Maske reinsummen, werden Sie merken, dass der ganze Schädel mit vibriert. Und das ist eine Übung, eine ganz spezielle Übung natürlich, dass eine Stimme so transparent ist, dass sie so trägt, sag ich mal.
Das eine ist dieses gezielte Stimmen- und Sprech- und Atemtraining, aber ähnliche Effekte finden wir auch beim Singen. Wenn jemand ganz viel singt, auch das beeinflusst und trainiert eine Stimme.
Also mit der Stimme kann man viel machen. Man kann trainieren, man kann sie verbessern. Und viele Leute machen das heute ja wohl auch aus dem Grund, weil sie wissen, es gibt Stimmen, die gefallen, es gibt Stimmen, die kommen gut an. Und Frau Kipp, das sind offenbar doch eher tiefe Stimmen.
Ja, das ist richtig, aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, eine tiefere Stimme wird immer bevorzugt. Das hängt so ein bisschen vom Kontext ab. Das, was Sie sagen, da gibt es viele Studien, die zeigen, wenn wir jemanden wählen für eine Gruppe, die zu leiten oder eine Führungsposition zu übernehmen oder ein politisches Amt zu übernehmen, da trauen wir Menschen mit einer tieferen Stimme dies eher zu. Es gibt aber auch andere Studien, die zeigen, wenn Frauen jetzt sich einen Mann aussuchen sollen, jetzt im Experiment einfach aufgrund einer Stimme, sich einen Kumpel aussuchen oder auch einen Partner für eine Beziehung, dann wählen die Frauen eher Männer mit etwas höheren Stimmen. Also das hängt so ein bisschen vom Kontext ab, aber es ist richtig, die tieferen Stimmen eher so, denen trauen wir eher die Führungsposition zu, etwas höhere Stimmen sind aber nicht unbedingt negativ, sondern es hängt davon ab, ja, was wir von der Person auch wollen.
Ich stimme da voll zu und ich glaube auch, Stimmenhöhe oder Stimmlage, das ist das eine, ja, dem einen gefällt das. Dem anderen gefällt das nicht. Der fühlt sich angezogen, der andere nicht. Aber ich glaube, wichtig ist es immer, das auch im Kontext zu sehen, hält der Mensch einen Vortrag oder was für einen Inhalt vermittelt er und welche Haltung hat er dahinter? Ein Vortrag mit einer hellen Stimme kann so spannend sein, wenn dieser Mensch, der das, egal ob Mann oder Frau, vorträgt, wenn er eine Haltung dazu hat, wenn er begeistert, wenn er den Zuschauer oder den Zuhörer mit ins Boot nimmt, ihn fesselt. Ich habe schon sehr spannende Vorträge von hellen Stimmen gehört, wo ich gedacht habe, in den ersten 2 Minuten, nein, oh, das halte ich nicht durch. Eine Stimme kann auch wehtun im Ohr, also die kann auch nerven. Ja, man hat eine Abscheu dagegen. Und trotzdem, wenn der Inhalt mich begeistert, höre ich irgendwann die Stimme nicht mehr.
Ja, aber Sie mussten die Stimme ja erstmal wegblenden.
Erstmal wegblenden.
Der Stimme, das heißt ja doch, dass dunkle Stimmen in der Regel angenehmer sind, oder Frau Hanselmann?
Also mit dunklen Stimmen wird eher Erfahrung transportiert. Man kann das aber auch aus der Evolutionsgeschichte ableiten, wo es eben darum geht, ein Tier, das eben sehr laute Schreie von sich gibt, das das Jagdrevier markiert. Da ist es eben so, wenn es eine laute, tiefe Stimme ist, dann habe ich eher als Zuhörer die Assoziation, das ist ein großes Tier, da traue ich mich jetzt nicht hin. Also es ist einfach auch, was Frau Kipp ja auch gesagt hat, so Verantwortungspositionen, die mit tiefen Stimmen auch eher besetzt werden. Und ich komme ja aus der Wirtschaft, das heißt, dort sind es auch sehr viele Frauen, die sich gegen Männer behaupten müssen, aber auch Männer, die sich dann auch wiederum gegen Frauen behaupten müssen. Und da ist es schon so, dass wenn ich eine tiefere Stimme habe und da auch eine Anweisung gebe, das eher angenommen werde, als wenn ich eben höher spreche. Oder wenn Assistentinnen zu mir kommen und sagen, ich werde immer so jung wahrgenommen, dann ist es natürlich auch eine Sache, dass man mal guckt, wie hoch ist eigentlich die Stimme und wie kann ich die Stimme in eine mittlere Sprechstimmlage bringen. Weil tiefe Stimmen, wenn ich jetzt meine Stimme vertiefe, dann ist es auch nicht mehr authentisch, sondern jedem Menschen ist ja eine eigene Sprechstimmlage mitgegeben. Jede Stimmphysiologie ist anders, jede Stimmlippe hat eine andere Länge. Und da muss man eben gucken, welche Stimmhöhe ist dem Menschen eigen.
Das, was Melanie Hanselmann gerade sagte, das zeigt ja auch, wir haben zwar irgendwo eine biologische Vorgabe, wie hoch oder tief unsere Sprechstimme ist, aber wir haben ja enorme Spielräume, in welcher Tonhöhe wir sprechen. Und das hängt dann auch von Situationen ab, wie wir uns einpendeln. Also beispielsweise, wenn ein Mann mit einem anderen Mann spricht und er hat das Gefühl, der andere könnte ein Konkurrent für ihn sein, dann wird er etwas tiefer sprechen. Umgekehrt, wenn der Mann das Gefühl von sich selber hat, naja, nicht so dominant zu sein, dann spricht er etwas höher. Auch da ist es sehr situationsabhängig, wie wir uns einpendeln und welche Signale wir damit auch von uns geben.
Oder ob wir uns unterordnen. Ne?
Genau.
Also wenn zum Beispiel ein hoher Status da ist, wenn ein Chef da ist, vor dem ich sehr viel Respekt habe, dann gehe ich meistens in einen niedrigeren Status. Das heißt, ich unterwerfe mich fast und dadurch geht die Stimme dann auch teilweise höher, um klarzumachen, ja, du bist mein Chef, ich akzeptiere dich. Mhm. Und da auch so dieser Gruppendynamik zu folgen.
Und auch leise häufig. Man sieht es auch ganz deutlich bei Kindern. Wenn die plötzlich von jemandem Fremden etwas gefragt werden, dann werden die ganz schüchtern, sprechen leise und höher. Das ist genau das Phänomen, das man auch bei uns Erwachsenen auch noch genauso beobachten kann.
Es gibt ja ein ganz interessantes Phänomen, Frau Kipp. Sie müssen uns sagen, ob das wirklich gesichert ist. Die Stimmen der Frauen, heißt es, sind in den letzten Jahrzehnten tiefer geworden. Ist das eine gesicherte Erkenntnis?
Ja, schon. Also in den vergangenen Jahrzehnten sagt man, dass die so 2 bis 3 Halbtöne tiefer geworden sind, hier bei uns in Deutschland. Das wird auf 2 Ursachen zurückgeführt. Die erste ist, dass gesagt wird, das ist kulturell und sozial abhängig. Eine Folge möglicherweise auch der Emanzipation. Also Soziologen vermuten, dass einfach so eine hohe, piepsige Stimme von Frauen heute nicht mehr vereinbar ist mit dem Selbstbild einer modernen Frau. Und auch, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, dass tiefere Stimmen in vielen Kontexten attraktiver erscheinen. Also dass das so ein Einfluss war, warum Frauen bewusst oder auch unbewusst heute tiefer sprechen als noch vor 50, 60 Jahren. Ein zweiter Grund, der angeführt wird, ist, dass wir Menschen in den letzten 100, 130 Jahren größer geworden sind. Also irgendwie um 1880 fing es herum an, dass die Menschen zunehmend größer wurden, so bis Ende des vergangenen Jahrhunderts. Fast um 15 Zentimeter größer sind wir Deutschen heute als die Deutschen damals. Und was wir vorhin auch schon ja angesprochen hatten, war, dass größere Menschen größere Resonanzräume haben und längere Stimmlippen und dickere und dadurch die Stimme tiefer klingt.
Aber dann hätten die Männer, die ja auch größer geworden sind, ja noch tiefer sprechen müssen. Aber das sei konstant geblieben.
Das stimmt, ja. Also von daher werden die Sachen diskutiert. Was davon nun wirklich stimmt, das sind nur Vermutungen. Die Gründe so genau zu untersuchen, ist schwierig. Hundertprozentig sicher kann man sich eigentlich nicht sein, woher das jetzt kommt.
Ihr könnt es ja eigentlich sehr leicht testen, wenn wir uns alte Filme angucken. Also ich habe gestern noch mal mir ein bisschen Marilyn Monroe angehört. Die hat natürlich eine viel höhere Stimme, als eine Schauspielerin heute hat. Und das suggeriert ja immer auch, ich bin schutzbedürftig, ich bin so ein kleines Mädchen. Ja, das ist heute nicht mehr angesagt.
Ich glaube, das ist auch so eine Mode, dass manche Leute anfangen, tiefer zu sprechen. Und man hört das vermehrt im Rundfunk. Auch die Nachrichtensprecher sind viel tiefer geworden. Das ist natürlich auch was, was man adaptiert. Und dieser Mode folgt man, dass man auch sagt, okay, ich nehme das an. Und auch durch Spiegelneurone, die uns ein Vorbild geben, dass wir innen selber das spiegeln, was andere vormachen. Das heißt, wir spiegeln tiefere Stimmen und nehmen das an und sprechen dadurch auch tiefer.
Das wäre ja etwas, was sich quasi automatisch eingestellt hat. Ich habe gelesen, dass Margaret Thatcher sich in den 80er Jahren als eine der ersten Frauen von Stimmtrainern hat zeigen lassen, wie man tiefer spricht.
Ja, genau. Also sie hat da einen ganz großen Sprung gemacht, sprach hinterher wesentlich tiefer als vorher. Man kann das trainieren. Also wir haben ja eh eine Bandbreite. Wir können tief, wir können aber hoch sprechen. Und die Frage ist, wo pendeln wir uns ein im alltäglichen Sprechen? Und da haben wir viel Variationsmöglichkeiten.
Und da ist eben auch, was ich sagen würde, eine authentische Stimme wichtig. Also es muss eben dieser Gesamtapparat zusammenpassen, wie Frau Kipp vorhin gesagt hat, mit der Situation, mit dem Körper, dass ich eben auch eigene Resonanzen hervorbringe und nicht, dass ich die Stimme verstelle, weil wir merken ja ganz schnell, wenn jemand eine Stimme verstellt und dann werden wir schon etwas vorsichtiger, weil wir dann dem anderen nicht mehr so glauben. Also man merkt es ja ganz schnell, wenn irgendwas dazwischen ist.
Und es wird auch wirklich anstrengend, wenn wir permanent quasi zu tief oder angestrengt hoch sprechen. Dann halten wir das auch nicht lange durch, ohne heiser zu werden und Halsschmerzen zu bekommen.
Ich bin ja nur Schauspieler, Frau Kipp. Ich gehe von meiner Indifferenzlage aus, die man allerdings erstmal kennen muss. Wo ist denn meine Indifferenzlage?
Die mittlere Sprechstimmlage,
ne? Und wenn man von der ausgeht, ist man erstmal, also fühle ich mich jedenfalls sicher.
Nein. Genau. Viele sprechen von vornherein etwas zu hoch, eben nicht in ihre Indifferenzlage. Mhm. Und da ging es genau darum, die erstmal zu finden und von dort aus dann zu sprechen, zu starten, nach oben und nach unten zu variieren.
Genau. Und wenn dann noch Extremsituationen dazukommen, was weiß ich, Lampenfieber oder wenn man so einen Vortrag halten muss, dass man Auftrittsangst hat oder so, das kann einen ja auch aus der Kurve werfen. Also da kann auch die Stimme ganz schnell hochrutschen. Und wenn man da weiß, wo ist mein Zentrum, wo ist meine eigentliche Ausgangsbasis, dann findet man sich schneller wieder. Jedenfalls geht es mir als Schauspieler so.
Auf jeden Fall. Und jemand, der untrainiert ist, der spürt, er hat Stress, da zieht sich ja alles zusammen und die Muskulatur wird eng. Da kann man natürlich den Resonanzraum nicht mehr nutzen, sondern jemand, der sehr entspannt ist, der findet auch die Mitte, was Herr Lingmann gerade angesprochen hat, und kann so Resonanzräume nutzen, so dass es nicht zu tief klingt, sondern dass es wohlklingend klingt. Und deswegen glaubt man solchen Menschen auch eher, weil die entspannt sind und die haben keine Anstrengung dahinter, sondern es ist einfach so. Und das ist was, was viele Leute einfach bewusst lernen wollen heutzutage.
Kommen da viele mit solchen Fragen zu Ihnen?
Ja, also die Bandbreite ist wirklich riesig, von Ärzten über Architekten bis hin zu Assistenten, aber auch eine ältere Dame, die einfach sagt, ich möchte gerne meine Stimme ein bisschen verbessern. Also da kommt jeder aus einem ganz anderen Grund und die Herausforderung ist natürlich immer wieder zu gucken, was braucht der, in welchem Umfeld spricht er und eine Wahrnehmung zu verbessern. Das heißt, wie spreche ich denn eigentlich? Weil nur wenn man weiß, wie die Stimme klingt, wie man es erstmal macht, wie der Ist-Zustand ist, kann man auch dahin gehen zu gucken, wie kann man die Stimme noch resonanzreicher machen.
Das Interessante ist ja, Frau Kipp, man hört sich ja eigentlich gar nicht selber. Man hört sich erst, wenn man aufgenommen wurde und dann seine Stimme hört. Und das ist für viele ja auch verstörend. Ja,
ja. Also wir hören uns einfach, wenn wir normal draußen sprechen, anders. Wir hören uns quasi doppelt. Wenn wir sprechen, dann haben wir die Schallwellen, die gehen übers Ohr rein in den Kopf. Das ist der eine Kanal. Der zweite Kanal ist aber, dass ja auch unser ganzer Schädel mitschwingt und wir quasi innen durch unsere Stimme auch hören. Und wenn wir aufgenommen werden und hinterher unsere Aufnahmen hören, dann fällt dieser zweite Kanal, nämlich innen durch die Vibration des ganzen Schädels weg. Und dadurch klingt unsere Stimme ganz anders für uns selber, natürlich genauso wie die anderen uns hören. Aber normalerweise hören wir uns selber anders, nämlich doppelt, einmal außenrum und einmal innen durch.
Und das ist so schade, weil wenn man sich selber hört, man hört sich viel resonanzreicher und tiefer.
Ja.
Und dann hört man sich auf der Aufnahme und denkt, ja, oh, jetzt war ich aber doch ein bisschen höher.
Ja, genau.
Frau Hanselmann, können Sie mal kurz erklären, wie die Stimme eigentlich funktioniert?
Ja, also die Stimme ist aufgebaut, es ist ein Stimmmuskel, der umzogen ist mit Schleimhaut und wir haben zwei Stimmlippen, die früher Stimmbänder genannt wurden, das nennt man jetzt heute einfach Stimmlippen und die liegen horizontal im Kehlkopf. Wenn der Zuhörer sich da jetzt hinfasst, spürt er, da ist dieser Knorpel, da liegen diese Stimmlippen horizontal drin und die Luft, die wir ja ein- und ausatmen, die Ausatemluft bewegt die Stimmlippen, dass die Stimme in eine Schwingung kommt. Das heißt, die Stimmlippen werden zusammen angesaugt und immer so portionsweise wird Luft abgegeben, die dadurch in Schwingung versetzt wird. Und das ist so dieser Urklang, der dann geformt wird durch den Resonanzraum, sagt man. Das heißt, durch den Hals, die Kehle, den Mund. Also der Schwabe spricht ja ein bisschen anders als der Hochdeutsche, der einfach hier diese Klänge verändert.
Ein ganz großes Problem mit der Stimme haben oft Lehrerinnen und Lehrer, Frau Lipp, weil die sind ja nun enorm beansprucht mit ihrer Stimme. Auch Erzieherinnen, Erzieher, die oft gegen eine Geräuschkulisse ansprechen müssen. Geht das überhaupt ohne Training oder muss man da ganz bestimmte Ausstattung seiner Stimme haben, um das überhaupt durchzuhalten?
Also es ist schon so, dass Lehrkräfte fast doppelt so häufig mit Stimmproblemen zu tun haben als andere Menschen. Und das hat zwei Gründe. Das eine haben Sie schon genannt, nur dass man dann wirklich einen ganzen Vormittag oder länger gegen so eine Geräuschkulisse anspricht unter Umständen. Das zweite ist auch die psychische Situation, dass es einfach auch schwierig, emotional manchmal ist, wenn man dann so 30 Jugendliche vor sich sitzen hat, denen man etwas beibringen soll, was die überhaupt nicht interessiert. Da braucht man schon gutes Handwerkszeug, also gute Atem- und Stimmtechniken, um das durchzuhalten.
Und viele gehen ja dann mit der Stimme hoch, gerade wenn es 30 Kinder sind, die sehr laut sind, dass man dann eher entspannt bleibt und in einer guten Indifferenzlage Stimme sagt, Ruhe. Aber die meisten gehen dann hoch so, Ruhe! Und da ist es natürlich auch so, dass der Stimmapparat noch mehr beansprucht wird.
Und dann kommt man auch in gewisser Weise in so einen Kreislauf rein, weil sich auch gezeigt hat, wenn Lehrkräfte, ich sage jetzt mal nicht ideal sprechen, zum Beispiel zu hoch, dass dann die Schüler weniger aufmerksam werden, weniger konzentriert und sich auch das, was gesagt wird, weniger merken können. Also von daher kommt man dann wirklich in so einen Kreislauf rein und wird nicht besser.
Und Herr Lingmann, beim Schauspieler muss das alles perfekt ausgebildet sein?
Ja, sollte.
Sollte.
Aber hier gibt es ja auch, ich meine, jeder Mensch ist anders und der eine hat bessere stimmliche Voraussetzungen als der andere.
Aber oftmals wird so diese klassische, saubere Stimme gar nicht mehr gewollt, sondern oftmals ist auch dieses ein außergewöhnlicher Klang und auch teilweise kaputte Stimmen, die heutzutage auch modern sind. Also wo ich als Sprecherzieher auch sage, das tut mir ein bisschen in den Ohren weh, aber trotzdem ist das eben was Eigenes. Es ist so eine eigene Persönlichkeit, das lässt sich heutzutage besser vermarkten. Es hat eben so einen Fingerabdruck, die Stimme ist einzigartig. Und da sehe ich als Stimmtrainerin, als Sprecherzieherin auch eine gewisse Problematik, weil viele ja auch Stimmidole nachahmen und dann eben auch kaputte Stimmen nachahmen. Joe Cocker beispielsweise, der hatte ja auch Stimmknötchen, hat sich die regelmäßig operieren lassen und dann am Ende auch gesagt, ja, das ist meine Stimme, das ist eben der charakteristische Klang und mit dem lebe ich.
Ja, das sind dann die Charakterstimmen.
Bei mir ist es so, eigentlich hätte ich gar nicht Schauspiel studieren dürfen, weil man dazu ein phoniatrisches Gutachten braucht. Das heißt also, es wird vorab geprüft, ob die Stimme das zukünftig überhaupt aushalten wird, diesen Beruf auszuführen. Lehrer, glaube ich, brauchen das auch. Ein phoniatrisches Gutachten oder sollten sich zumindest eins machen lassen, bevor sie diese Berufsentscheidung treffen. Und bei mir war es so, dass der Arzt festgestellt hat, dass meine Stimmlippen nicht schließen. Es gibt natürlich spezielle Übungen, die man machen kann und die ich auch gemacht habe. Heute bin ich nicht eingesprochen, aber ist ja keine Vorstellung hier.
Irgendwie schon.
Ja, gut, okay, es ist eine Vorstellung, ich dränge mich an. Aber das ist natürlich auch der Charakter meiner Stimme. Sie ist etwas verhaucht. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es okay. Sie hat damit was Eigenes, ja. Aber ich bin zum Beispiel nie nach einer Vorstellung oder nach einer extremsten Probenphase heißer gewesen oder so. Also so eine Probleme habe ich nie gehabt.
Und heutzutage wird ja auch sehr viel verstärkt durch Mikrofone, durch Technik. Und dadurch ist es auch so, dass eine Stimme, die vielleicht jetzt nicht ganz schließt, also das heißt, dass etwas Hauch auf der Stimme ist, dass die verstärkt wird und man gar nicht sich so sehr anstrengen muss, um heiser zu werden. Da gibt es ja heutzutage sehr tolle technische Möglichkeiten.
Ja, jetzt sind wir natürlich bei einem ganz heiklen Punkt, weil viele Theaterbesucher sagen, die Schauspieler heute können nicht mehr sprechen. Ist da was dran, Herr Lingmann?
Ich habe tatsächlich einen Intendanten vor kurzem erst gehört, der sagte, ey, die Schauspieler, die kommen nicht mehr in die letzte Reihe. Also das heißt, ihr Handwerk reicht nicht mehr aus, um auf einer Bühne zu bestehen. Es gibt natürlich eine Tendenz, also wer ins Theater geht, weiß das auch, dass fast jede zweite Inszenierung mit Mitteln, was mit Mikrofon oder mit Kamera auf der Bühne, der Schauspieler ist eigentlich introvertiert, er spricht nur noch ins Mikroport, er sendet gar nicht mehr in die letzte Reihe, die Kamera soll das alles übernehmen und dann geht man von der Bühne runter und läuft in die Kantine und spricht weiter in die Kamera, die Zuschauer im Zuschauerraum verfolgen das. Also es ist was völlig anderes, auf einer Bühne ohne Technik zu sprechen und zu stehen und zu senden, als diese Technik. Und dieser Intendant meint, die Schauspieler sprechen nur noch über Mikrofon und wenn sie auf der Bühne sind, versagen sie. Also wenn sie ohne Technik sprechen. Ja, ich würde es nicht so schlimm sehen. Ich finde es ganz toll für die Theater, für die Ästhetik, dass man auch mit solchen Mitteln arbeitet. Aber natürlich ist der Schauspieler für seine Stimme verantwortlich und muss unterscheiden zwischen Mikrofon und auf der Bühne stehen.
Sie spielen ja gerade am Staatstheater Stuttgart in Schillers Kabale und Liebe die Rolle des Präsidenten von Walter. Wie ist es denn da?
Ja, das wird im Nord gespielt. Dort sind etwas kleinere Bühnen. Und diese Bühnen geben mir die Möglichkeit, so eine Art Intimität mit dem Publikum. Das sind so circa 100 Zuschauer. Und ich mag so eine Spielstätte, weil man nah am Publikum ist. Man kann unmittelbar erleben und den Atem fast spüren und merkt sofort, was ich gebe und was ich zurückbekomme vom Publikum.
Und Sie brauchen kein Mikrofon?
Nein.
Und Sie mögen das?
Das brauche ich auch auf der großen Bühne nicht. Nein.
Ja, Frau Kipp, jetzt frage ich auch Sie. Sie sind an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Sie haben da sicherlich auch Einblick. Warum können viele der jüngeren Schauspieler nicht mehr die letzte Reihe erreichen?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Man könnte das, was Herr Lingmann gerade sagte, auch umdrehen, dass die Anforderungen durch die verschiedenen auch technischen Möglichkeiten diverser geworden sind. Also auch mit dem Mikroport nach hinten zu laufen und dieses nahe Intime rüberzubringen, ist ja eine ganz andere Sprechtechnik, als ohne Verstärkung auf einer großen Bühne zu stehen und die Menschen in der letzten Reihe noch erreichen zu müssen. Vielleicht ist es einfach dieses Diverse, dass verschiedene Dinge bedient werden müssen und dann hier oder da etwas eben nicht bis zur Perfektion geübt werden kann.
Natürlich versucht man in 4 Jahren dieses Handwerkszeug auszubilden, aber nichtsdestotrotz, wenn die Schauspielschüler dann auch aus der Schule draußen sind, auf sich gestellt sind, Wenn ich nicht dauernd trainiere wie der Sportler, ich kann nicht 4 Jahre lang mich auf die Couch setzen und dann wieder bei Olympia die gleichen Ergebnisse bringen. Ich muss eben kontinuierlich immer wieder üben. Und die Stimme ist ja auch ein Muskel. Der Resonanzapparat ist ein Muskel. Also ich muss immer wieder mich darauf konzentrieren, mich auf die Situation einstellen, den Raum, die Raumgröße. Was wird gerade von mir gefordert? Und wenn dann eben was anderes im Vordergrund ist, würde ich auch sagen, geht man oftmals auch in alte Sprechmuster zurück. Es ist nicht bewusst.
Und es gibt aber schon auch einzelne Schauspielerinnen oder Schauspieler, die das merken. Ja, die da merken, oh, ich müsste hier nochmal trainieren. Die sich dann auch, wenn sie schon voll im Beruf stehen, nochmal eine Sprecherzieherin oder Sprecherzieher ranziehen und dann jede Woche ihren Unterricht nehmen.
Zum Glück gibt es das an bestimmten Theatern, die sich das noch leisten, dass ein Sprecherzieher die Schauspieler oder Inszenierungen begleitet. Das finde ich ganz toll. Und das wird auch dankend von den Schauspielern angenommen meistens. Was wir im Nord spielen, Kabale und Liebe, das ist ja nun mal auch schillersche Sprache, klassische Sprache. Und dort ist es tatsächlich auch so, dass man unterschiedlich mit dieser klassischen Sprache umgeht, was letztendlich die Stimme auch beeinflusst. Deswegen sage ich das. Der Vater, der Präsident, also ich bin viel mehr an die klassische Sprache gebunden. Ich muss sie mehr bedienen, genauer bedienen, als zum Beispiel die Jungen, der Ferdinand oder die Luise. Die haben von der Regie aus die Möglichkeit, ein kleines bisschen auch zu improvisieren oder mal ein Sorry einzubauen in den klassischen Text. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Stimme. Ja.
Und welchen Einfluss?
Sie variieren viel mehr, sie sind leichter manchmal, finde ich. Und wir müssen halt, der Papa, das Ernsthafte, der Erzieher, der sich durchsetzt, bedienen. Ja, das Schwere. Und sie sind leichter. Ja.
Also das heißt, was wir am Anfang gesagt haben, die Stimme ist dann eher tiefer von dir.
Ja, ja. Gesetzter dem Sohn gegenüber natürlich und meinem Ziel gegenüber auch, nicht? Den Sohn zu beeinflussen auch.
Und spiegelt ja schon auch die innere Seele wieder, ne? Diese Sorgenvolle des Vaters oder dieses, ja, junge, dynamische und mal was ausprobieren, das spiegelt sich darin auch in der Sprechweise wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Stimme ist Stimmung. Ich meine, hier natürlich auch bewusst hervorgerufen, aber jemand, der eher untrainiert ist, der seine Stimme einfach gebraucht, weil er spricht, der zeigt ja auch sehr schnell, wie er drauf ist. Das heißt, wenn wir am Telefon jemanden haben, der weinerlich klingt, dann hören wir an den ersten paar Sekunden, dass etwas nicht in Ordnung ist. Also sowas transportiert sich sehr schnell über die Stimme und es hängt auch in diesem gleichen Wortstamm Stimme, Stimmung zusammen.
Naja, man sagt ja oft, Frau Kipp, die Stimme ist der Spiegel der Seele und man geht ja sogar so weit zu sagen, man kann vielleicht auch eine Depression aus einer Stimme heraushören. Geht man da zu weit?
Also da laufen ganz viele spannende Dinge gerade. Das ist schon so, dass Depression hört man an weniger Betonungen. Die Menschen sprechen leiser, langsamer, die Artikulation ist nicht ganz so sauber. Da gibt's einige solche Veränderungen, die auch zusammenhängen mit der Stärke der Depression. Also je stärker meine depressiven Symptome sind, desto monotoner spreche ich, desto leiser spreche ich. Also die Zusammenhänge sind nachgewiesen. Es werden die ersten Versuche auch gestartet, Computersoftware zu entwickeln, die da etwas messen kann und so ein Prädiktor oder so ein Ausmaß an Zusammenhang mit depressiven Symptomen herzustellen. Ich denke, das sind so die ersten Schritte. Da ist man auf einem Weg. Ich glaube, die Stimme ist ein wichtiger Indikator, um solche Diagnosen zu stellen. Aber es kann die restliche Diagnostik nicht ersetzen. Aber auf die Stimme mitzuhören und auch in der Therapie zu berücksichtigen, das halte ich für einen ganz, ganz wertvollen Ansatz.
Ist die Stimme eigentlich was ganz Einmaliges, Frau Hanselmann? Hat jeder seine eigene Stimme, so wie er seinen eigenen Fingerabdruck hat?
Es wird nachgesagt, ja. Weil jeder eben auch eine ganz eigene Physiologie hat. Also die Kehlkopfgröße ist unterschiedlich bei Männern sowieso als bei Frauen, aber auch die Stimmlänge und auch der Einsatz, wie setze ich meinen Apparat ein. Also es gibt ja sehr viele Menschen heutzutage, die einen sehr engen Kiefer haben und da klingt eine Stimme natürlich auch ganz anders, wenn ich eher die Zähne aufeinander beiße. Und so ist man zu dieser Natur, die einem mitgegeben ist, auch noch geprägt durch Vorbilder, sei es die Eltern, sei es Erzieher, dass man auch eine ganz eigene Stimme entwickelt. Und man kann das auch darstellen in Spektrogrammen. Das heißt, dass man wirklich Frequenzen und Obertöne darstellt. Und da ist nachgewiesen worden, dass jede Stimme einen ganz eigenen Fingerabdruck hat.
Und die Stimme hat auch Macht. Also ich glaube, ein Grund, Frau Hanselmann, warum man Stimmunterricht nimmt oder eine Therapie macht, ist, damit man die Stimme einfach auch gezielter einsetzen kann zu seinem eigenen beruflichen Fortkommen, indem man zum Beispiel in Meetings besser wirkt. Aber wenn man zum Beispiel als Verkäufer unterwegs ist, dann kann man doch mit der Stimme enorm manipulieren.
Also man kann immer manipulieren. Natürlich ist die schwarze Rhetorik, jemanden zu manipulieren, heute auch sehr verbreitet.
Und wird das auch gelehrt?
Es wird auf jeden Fall gelehrt. Also ich lehre das nicht, weil es nicht meiner Ethik entspricht. Aber es gibt natürlich auch diverse Bücher, wie kann ich mich besser im Berufsleben durchschlagen, wo wirklich fiese Tipps gegeben werden. Und natürlich lese ich auch solche Literatur, weil viele Personen aus der Wirtschaft zu mir auch kommen, die sagen, sie werden gemobbt. Und da muss man auch die Techniken der anderen kennen, um darauf reagieren zu können. Aber eigentlich lerne ich oder lese ich sowas nur, um auch spiegeln zu können, dass man es auf der Metaebene beschreiben kann, dass man sagt, okay, ich stelle fest, hier passiert das und das, ist nicht so gedacht.
Ja, Sie spielen ja sicher auch mal einen fiesen Typen, der manipuliert.
Ja, das macht übrigens großen Spaß auf der Bühne. Ich würde sehr gerne nochmal einen ganz kleinen Sprung zurück machen zu der Depression, was eben angesprochen wurde. Ich arbeite auch manchmal mit Menschen, also von der Wirtschaft bis zu depressiven Menschen. Ich hatte einen depressiven jungen, sehr jungen Mann, 25 Jahre alt. Und es ist tatsächlich so, dass seine Stimme gleichmäßig war, also keine Modulation hatte. Die Stimme immer nach hinten runtergefallen ist, müde klang. Und dass man alleine nur an diesem Stimmbild tatsächlich die Krankheit hätte analysieren können. Ja. Und das Tolle ist, dass wir nicht nur an der Stimme gearbeitet haben, sondern dass wir gemeinsam gearbeitet haben und ich bis zur Rollenarbeit mit ihm versucht habe, ihm Lebensimpulse zu geben. Und ich bin heute sehr, sehr glücklich, nachdem wir über ein Jahr gearbeitet haben, dass er irgendwann mal auch gelacht hat und dass er seine Sorgen aus dem Fenster rausgeschrien hat, weil diese Krankheit sehr, sehr schwer ist. Und bei diesem ist über Schauspielübungen sind wir dann eben weitergegangen und heute ist er ein sehr glücklicher junger Mann.
Ja, man identifiziert sich ja auch mit der Stimme.
Ja.
Und in der heutigen Zeit, alles wird viel schneller. Es wird so viel von einem erwartet. Es ist der Zeitdruck da. Es geht dieses Wertschätzen verloren. Das heißt, ich suche mich auch. Also ich suche, ist es denn gut, was ich mache? Ist es nicht gut? Ich werde unsicher. Und sowas ist natürlich auch in der Stimme zu hören, weil ich mich selber verliere. Und durch so Rollenarbeit, wenn man da mit der Stimme arbeitet, man lernt wieder verschiedene Charaktereigenschaften kennen. Man geht mal in die lustige Rolle, man geht mal in die freche Rolle, man geht mal in die liebende Rolle. Das verlieren wir
und
alles.
Und spürt sich dann wieder, ja. Also lernt sich von einer völlig anderen Seite wieder kennen.
Ja, genau das konnte auch wissenschaftlich schon nachgewiesen werden. Also dass alleine Atem- und Stimmarbeit auch dazu führt, dass Ängste und Depressionen und die Symptome etwas zurückgehen. Deshalb ist so ein ganzheitlicher Ansatz so wunderschön. Nicht nur zu sagen, wir arbeiten jetzt an der Depression oder wir arbeiten an der Angst oder wir arbeiten an der Stimme. Es ist einfach ein komplettes System, das ist so ganzheitlich. Und wenn man das sieht und in die Therapie mit einfließen lässt, dann hat man die größten Erfolge.
Das heißt, man kann eigentlich nicht alleine die Stimme nur verändern, sondern es verändert sich eigentlich auch die Persönlichkeit.
Oftmals gibt es Wechselwirkungen, also Wechselwirkungen in dem Sinne, dass wenn ich an der Stimme arbeite, ich mich auch besser fühle. Ich spüre auch Vibrationen, sei es am Brustkorb, sei es am Kopf. Das heißt, ich nehme mich selber auch wahr, was wieder eine Auswirkung auf das Gefühl, auf das Selbstwertgefühl auch hat. Ich kann aber genauso gut an der Körperhaltung arbeiten, wenn ich eher eingefallen sitze, zusammengekauert. Oder wenn ich mich jetzt aufrichte und sehr aufrecht, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Also ich fühle mich viel selbstbewusster, wenn ich mich auch aufrichte und wenn ich den Brustkorb ein bisschen dehne, als wenn ich wirklich die Schultern einsinken lasse und so ein bisschen mich klein mache.
Genau.
Und die Stimme folgt eben auch durch Resonanzräume, durch die Intention, die dahinter steckt.
Das ist ja eins, also Stimme und der Bereich ins Schauspiel übergehend, also dass man mit dem Körper arbeitet, dass Stimme und Körper eins sind und dass Impulse aus dem Körper kommen und dann in der Stimme weiterfließen. Das sind ja die Ansätze, die natürlich im Schauspielbereich ganz wichtig sind. Also es geht nicht nur um Stimme, man darf das nicht losgelöst sehen, ne? Es geht nicht nur um Stimme, sondern es geht um das Ganzheitliche.
Und das ist ja das, was man vom Schauspieler will. Es soll natürlich sein. Und nur wenn man es ganzheitlich macht, wirkt es auch natürlich. Weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt lustig, jeder wird wieder hören, dass er nicht wirklich lustig ist. Und man spürt wie so eine Wand dazwischen. Und wenn jemand wirklich das von innen raus spürt, diesen Humor, diese Freude, dann wird es ganz anders transportiert. Und ich als Zuhörer lasse mich da viel besser drauf ein.
Ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei den Worten authentisch und echt. Sie spielen es ja auch nur, es ist nicht wirklich authentisch, aber Sie wirken authentisch. Geht es nicht nur darum, dass man authentisch wirkt?
Ich würde sagen, nein. Also jedem Schauspieler bringen wir bei, nicht nur so zu tun, als ob, sondern wirklich zu sein.
Ja, wirklich zu sein, natürlich. Und in dem Moment, wo ich genau weiß, wo ist das Problem der Figur? Wogegen kämpft sie? Wofür ist sie? Dann rede ich jetzt schon von Haltungen, die ein Schauspieler hat. Dinge, die er vertritt. Ja? Und wir waren ja eben zum Beispiel bei der Arbeit mit Wirtschaftsleuten oder so. Ja, mit solchen Menschen durfte ich auch schon arbeiten. Und das Verrückte ist, die haben Angst vor einem Vortrag oder sie haben Angst vor einem Thema oder sie glauben, dass sie selber sich nicht genügen, vor so einer Gruppe zu bestehen und so. Und wenn man denen Haltungen an die Hand gibt, zum Beispiel auch Rollenarbeit macht und die mit einmal mit Haltungen ein Selbstwertgefühl kriegen, dann ist genau das, wo die Stimme, der körperliche Ansatz und der Inhalt und eine Stellung, die ich zu dem Text habe oder zu der Rolle habe, spielt dann eine Rolle und dann wird es ganzheitlich. Sie haben das sehr schön gesagt, wenn das ganzheitlich wird, nicht? Und das Tolle ist, wenn der Schauspieler zum Beispiel auf der Bühne steht, warum hört man ihm zu? Warum? Irgendetwas hat er doch an sich, dass er eine Spannung hält, die den Zuschauer nicht loslässt. Er begeistert in irgendeiner Art und Weise. Das ist ja das Geheimnis des Schauspiels. Und ich glaube schon, dass er das nur kann durch Wahrhaftigkeit und durch Ehrlichkeit auch irgendwo und den Willen, den Zuschauer mitzunehmen.
Also diese Beziehung, diese Haltung, ne, was da so mitschwingt, das ist ja genau das, was wir in der Stimme irgendwo spüren, wenn wir da zuhören. Und das steckt an beim Zuhören.
Dann kommen noch Sachen wie Rhythmus dazu und so weiter, wo man dann genauer arbeiten kann, genauso wie ein Schauspieler am Text rhythmisch arbeitet. So eine Sachen spielen dann natürlich auch also handwerkliche Sachen eine Rolle. Ja.
Sie machen ja noch was ganz anderes, Herr Lingmann. Sie machen auch Choreografien, Kampfchoreografien.
Ja,
das ist Ihr Hobby. Und wenn dabei gesprochen wird, das stelle ich mir noch besonders schwierig vor, wenn also der Körper enorm in Aktion, in Bewegung ist. Wie kann man da noch sprechen?
Das ist uns ja gegeben, dass wir mitten in der Bewegung sprechen auch und dass da Sprechimpulse aus der Bewegung herauskommen und so. Das Verrückte ist allerdings, und das muss ich dazu sagen, deswegen verstehe ich auch Lehrer, die heißer werden, wenn ich eine Choreografie gerade im Moment entwickle, dann kontrolliere ich mich selber nicht. Und dann spreche ich dabei und gebe Anweisungen und dann passiert es mir tatsächlich, dass ich nach 3-4 Stunden choreografischem Training manchmal abends merke, boah, meine Stimme, ich bin etwas heißer. Das sind eigentlich die einzigen Gegebenheiten, wo ich gar nicht mehr geschützt bin, wo die Bewegung eigentlich dominanter ist, also wo ich mich nicht mehr kontrolliere. Dann passiert mir das auch, dass ich mal heißer werde, ja.
Ja, was läuft falsch, wenn man heißer wird?
Wenn man heißer wird, ist es einfach eine falsche Benutzung des Stimmapparats. Das heißt, ganz oft wird zu viel Druck verwendet. Wenn man spricht und man merkt, man muss sich anstrengen, dann ist es schon verkehrt. Also eigentlich sollte Sprechen so funktionieren, dass es ganz natürlich ohne Probleme funktioniert. Und was Herr Lingmann sagt, natürlich nach sehr vielen Stunden wird man einfach müde, die Muskulatur wird müde. Also ich verstehe Heiserkeit auch immer als Müdigkeit der Muskulatur. Man muss dann halt wieder Stimmruhe einhalten und dann regeneriert sich die Stimme auch wieder. Aber im Grunde genommen geht es wirklich um diesen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, keine Verspannungen, kein Stress wirklich zulassen, sondern wir sprechen immer von Durchlässigkeit, von einem Eutonus. Also Eu ist Wohl und Tonus Spannung, also eine Wohlspannung, nicht zu wenig, nicht zu viel, also nicht schlaff, nicht überspannt, sondern eigentlich immer aufrecht, aber flexibel, dass man auch reagieren kann. Wenn man so eine Ganzheitlichkeit hat, dann kann man auch unangestrengter sprechen. Und dann würde man auch noch ein bisschen gezielter einfach auch die Stimme trainieren. Wir hatten vorhin auch das Singen angesprochen. Durch Singen wird ja auch die Stimmmuskulatur trainiert. Das heißt, durch Tonhöheunterschiede, wo die Stimme mal ein bisschen länger wird, die Stimmlippe, und mal kürzer. Und so trainiert sich die Stimme, wird resistenter und dann kann ich auch länger sprechen.
Herr Lingmann, Sie haben was ganz Verrücktes kürzlich gemacht. Sie sind nämlich auf ein Windrad hochgefahren, über 100 Meter in die Höhe gefahren, den Rest dann noch raufgestiegen. Und dann haben Sie sich dort oben hingestellt auf diese Plattform ganz alleine und haben für einen Werbefilm einen Text gesprochen, sind dann von einer Drohne umrundet worden, die Sie aufgenommen hat.
Ja.
Das ist, würde ich mal sagen, schon Sprechen unter Stress, oder?
Sagen wir mal so. Also die Bedingungen sind natürlich extrem. Die passieren einem auch nicht jeden Tag. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe auf diesen Dreh. Ich wollte unbedingt auf diesem Windrad stehen. Und alles, was ich mir erhofft habe, hat sich auch erfüllt dort. Es war wirklich einzigartig. Man ist nur mit einem Seil an einer Schiene festgemacht und steht dann ganz alleine auf so einer Plattform da oben. Und als diese Drohne dann an, man muss erst mal gucken, wo kommt denn diese Drohne überhaupt her? Wohin spreche ich denn? Wie laut muss ich denn sein? Wie weit ist die Drohne weg? Wann beginne ich denn mit dem Text und so weiter? Ja. Und wie kriege ich den Text unter, wenn die Drohne sich um mich drumherum dreht? Und ich sollte noch auf die Drohne zulaufen. Und dann kommen natürlich Faktoren zusammen, wo man tatsächlich ein bisschen mit dem Gleichgewicht oder vielleicht auch ein bisschen mulmiges Gefühl. Sprechtechnisch ist es was Besonderes, aber dort hat es sehr gut funktioniert eigentlich.
Und wie haben Sie Ihre Unruhe in den Griff bekommen?
Atmen. Atmen. Entspannen, zu dir kommen. Ich atme dann einfach.
Richtig.
Ja, das Wort Atmen ist jetzt oft gefallen. Das scheint schon so ein Schlüssel zu sein, oder? Fürs Sprechen. Das
ja,
richtige
also man,
Atmen.
Man sagt, die Qualität der Einatmung bestimmt, wie die Ausatmung ist. Wir sprechen ja in der Ausatmung. Das heißt, wenn ich ganz kurz einatme, und das ist eben heutzutage auch sehr verbreitet, dieses Schnappen, dann ist der ganze Apparat schon etwas verkrampft und ich kann gar nicht so gut oder lange sprechen, ohne heiser zu werden. Wenn ich aber einen tiefen Atem nutze, was eben Herrn Lingmann auch gegen den Stress geholfen
hat.
Man
nennt es kombinierte Atmung.
Richtig.
Das kannst
du sehr, sehr viele Begriffe, wie man Vollatmung, Brust- und Bauchatmung kombiniert bezeichnet. Aber auf jeden Fall wird durch eine tiefe Atmung, unser Hauptatemmuskel ist das Zwerchfell und wenn wir tief atmen, dann geht das Zwerchfell nach unten und nimmt die Lunge mit. Und da an der Lunge ist ja auch die Luftröhre angewachsen und an der Luftröhre den Kehlkopf. Und wenn ich jetzt tief atme, man kann das beim Gähnen spüren, wenn man die Hand an den Kehlkopf nimmt und atmet, spürt man, dass der Kehlkopf wie ein Aufzug nach unten fährt. Das heißt, im Resonanzraum sehr viel Platz. Ein größerer Platz bedeutet einfach eine tiefere, wohlklingendere Stimme.
Wir haben ja mit unserer menschlichen Stimme inzwischen auch Konkurrenz, Frau Kipp. Es gibt Roboterstimmen, es gibt die Stimme des Navigationsgerätes, es gibt die Stimme des Smartphones, es gibt Siri, es gibt Sprachassistentinnen. Und manche sind künstliche Stimmen. Das merken wir aber doch auch, dass das keine wirklich menschlichen Stimmen sind.
Naja, es gibt ja ganz künstliche Stimmen oder oft werden ja auch so, ich sage jetzt mal, Schnipsel, einzelne Wörter oder Silben aufgenommen von einer echten Stimme, die dann zusammengesetzt wird. Und bei dem Zusammengesetzten stimmt dann einfach die Melodie nicht mit dem überein, was wir erwarten und wie wir normalerweise sprechen. Und daran erkennen wir ganz klar, dass das eine zumindest künstlich zusammengesetzte Stimme ist. Oder auch bei künstlich erzeugten Stimmen. Die menschliche Stimme ist ja eigentlich ein großes Geräusch. Also wir haben ja nicht nur einen Ton, sondern da sind ganz viele Frequenzen drumherum. Und das synthetisch zu imitieren, ist gar nicht so einfach. Aber die synthetischen Stimmen werden immer besser. Mal schauen, wie das in 10, 15 Jahren ist, wie gut die dann geworden sind. Aber jetzt für Roboterstimmen, also auch wenn menschliche Stimmen genommen werden, aufgenommen werden, da wird ganz genau geprüft, welche Stimme jetzt zu diesem oder jenem Navigationssystem, Roboter oder was auch immer passt, was den Usern am angenehmsten ist oder man hat noch mehrere Stimmen zur Auswahl. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit.
Es gibt ja mittlerweile auch schon Versuche, Filme zu machen. Also irgendwann werden wir keine Schauspieler mehr brauchen. Mit Stimme, komplett mit Figur werden die dann spielen und Emotionen wiedergeben und so. Nein, ich hoffe, dass der Schauspieler noch ein bisschen da sein wird und gegen diese Technik ankommt.
Ich danke Ihnen sehr. Das war das SWR2 Forum. Alle mal hinhören, wie wirkt die menschliche Stimme. Es diskutierten die Stimmlehrerin und Sprecherzieherin Melanie Hanselmann, Professorin Kerstin Kipp. Sie ist Sprechwissenschaftlerin und Psychologin und lehrt an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und der Schauspieler, Regisseur und Schauspiellehrer Jürgen Lingmann. Am Mikrofon war Ursula Nusser.